SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Also beschönigen lässt sich hier nicht viel. Das waren einfach desaströse Wahlergebnisse für die Grünen bei den Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern in diesem Monat. Am Sonntag sind sie aus dem Brandenburger Landtag geflogen und ebenfalls in Thüringen Anfang September. Jetzt gab es Konsequenzen. Am Vormittag haben die beiden Vorsitzenden der Grünen im Bund, Omid Nuripur und Ricarda Lang, ihren Rücktritt angekündigt. Dazu auch der komplette Bundesvorstand. Da haben wir natürlich nachgefragt bei den Grünen im Saarland. Kurz vor der Sendung habe ich mit Jan Dillschneider gesprochen. Das ist die Co-Vorsitzende der Saargrünen. Und sie als erstes gefragt, ob der Rücktritt denn für sie überraschend kam oder ob sie eingebunden war in die Entscheidung.
Der Rücktritt kam für uns überraschend. Damit haben wir nicht gerechnet. Es ist ein sehr mutiger Schritt, der gerade auch vielleicht zur richtigen Zeit kommt und auch ermöglicht, uns nochmal neu aufzustellen. Und wir danken natürlich Ricarda und Omid für ihren enorm engagierten Einsatz in einer sehr, sehr schweren und krisengeprägten Zeit.
Sie sagen, es war ein mutiger Schritt. War es auch ein notwendiger Schritt?
Ja, wir brauchen jetzt als Grüne einen Neuanfang. Wir müssen uns nochmal neu aufstellen, vielleicht auch mit neuen Gesichtern. Und das können wir jetzt auch auf dem Parteitag im November angehen.
Sind denn da für Sie auch die Richtigen zurückgetreten? Denn wenn man mal schaut, vieles, was jetzt in der Ampel schiefgelaufen ist, dafür sind ja dann die verantwortlich, die auch in der Regierung sitzen, also Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock.
Man muss natürlich ganz klar sagen, dass der Bundesvorstand, der jetzt auch in Gänze zurückgetreten ist, wirklich auch hervorragende Arbeit geleistet hat und großes Engagement. Und das sehen wir auch bei den Ministerinnen und Ministern in der Ampel. Die Ampel an sich als Regierung funktioniert aus vielen Gründen nicht. Da sehe ich zum Beispiel auch ganz klar die FDP in der Verantwortung, die sich ja auch selbst als regierungsunfähig beschreibt.
Sie haben davon gesprochen, neue Gesichter braucht die Partei jetzt an ihrer Spitze. Da fragt man sich natürlich, wer könnten diese neuen Gesichter sein? Also wen sehen Sie da an der Spitze?
Dazu kann ich noch keine Einschätzung oder auch keine Prognosen geben. Das wird sich jetzt auch bis zum Parteitag im November zeigen. Aber ich denke, es ist jetzt einfach wichtig, dass wir als Partei einen Neuanfang haben, auch nochmal inhaltlich prüfen, welche Themen wir jetzt nach vorne stellen müssen, um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen.
Aber bis November ist ja jetzt nicht mehr so viel Zeit. Also jemanden ganz neu da irgendwo rauszuholen, das ist ja auch eher unrealistisch. Das heißt, da müsste es ja schon ein paar Kandidaten geben, Kandidatinnen, die in Frage kämen.
Das wird jetzt natürlich auch diskutiert. Ich glaube auch, wir haben in den einzelnen Bundesländern auch sehr starke Kandidatinnen und Kandidaten. Aber ich denke, wir müssen jetzt alle erstmal diese Überraschung oder diesen Schock, sag ich jetzt mal, auch verdauen und dann in Ruhe weitergucken und jetzt auch nicht die Entscheidung übers Knie brechen.
Bis zur Bundestagswahl, da sollte man sich dann aber am besten neu aufgestellt haben als grüne Partei. Es ist ja nur noch ein Jahr hin, vielleicht kommt sie sogar früher. Glauben Sie denn, dass Ihrer Partei das gelingt, bis dahin wieder sich aufgestellt zu haben?
Also ich denke, wir können da auch optimistisch sein. Natürlich sind es gerade sehr, sehr harte Zeiten und trotzdem müssen wir jetzt auch diesen Kampf weiterführen, auch für unsere Demokratie, für Zusammenhalt in der Gesellschaft, und da wird es auch die Grünen brauchen. Ich denke auch die Landtagswahlen, wie jetzt auch in Brandenburg, sind auch ein ganz schöner Schock für viele, die sich vielleicht jetzt auch nochmal besonders engagieren möchten.
Sagt Jan Dillschneider, Co-Vorsitzende der Saargrünen, zum Rücktritt der grünen Spitze auf Bundesebene. Und was der nun bedeutet und welche Folgen es für die Ampel geben könnte, dazu hören wir gleich den Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom. SR3, die Region am Mittag hier, ja. Und seit etwa 2 Stunden ist das politische Berlin einmal aufgerüttelt worden, denn die Grünenspitze ist komplett zurückgetreten. Das war überraschend, kann man sagen, nach den extremen Wahlschlappen von Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Aber vielleicht auch nicht ganz so. Fragen wir mal nach beim Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom, wie dieser Rückzug zu bewerten ist. Herr Vandenboom, ist das jetzt etwa der Rettungsanker für die Ampel?
Ich denke, man hat hier mehrere Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Zum einen hat man bei den Grünen damit eine innerparteilichen Auseinandersetzung vorweggegriffen. Die Kritik war ja da am Bundesvorstand und da war es schon ein kleiner vorzeitiger Befreiungsschlag, das ein bisschen einzuhegen. Also politisch eine strategisch kluge Entscheidung, die erst einmal auch nach innen wirkt. Und dann war es natürlich auch eine Meldung nach außen. Wir haben gemerkt, dass wir hier Mitverantwortung tragen. Sachen sind nicht gut gelaufen und machen nicht das Übliche weiter so. Und wir beginnen damit auch möglicherweise eine neue Erzählung für die Grünen und sind nicht mehr unter diesem ständigen Rechtfertigungsdruck, warum habt ihr denn dies oder das getan? Also strategisch nach außen und nach innen, aber vor allem kommunikativ nach außen und nach innen, eigentlich sowas Ähnliches wie ein Befreiungsschlag rechtzeitig vorher, bevor das nur noch so als Notreaktion auf Kritik aussieht.
Aber ganz ehrlich mal, sind da jetzt nicht die Falschen zurückgetreten? Also für das Desaster in der Ampel sind ja in erster Linie die verantwortlich, die auch auf der Regierungsbank sitzen, oder?
Also ich denke, man muss hierbei die Frage stellen, an welche Adressaten geht denn hier die Nachricht, die die Grünen aussenden wollen? Und der Finger wird ja eher in Richtung FDP und auch ein bisschen in Richtung Führungsschwäche durch den Kanzler gezeigt. Die eigene Schuld oder Verantwortung für die Krise der Grünen oder für die Krise der Ampel wird ja weniger bei den Hauptprotagonisten, vor allem bei Herrn Habeck und Frau Baerbock, gesucht. Da kann man sich natürlich jetzt drüber streiten, aber ich denke, es ist für das Selbstverständnis und das Standing der Grünen ganz wichtig, hier zu unterscheiden, zu sagen, wir haben natürlich eine Ampeldiskussion, aber wir haben auch andere strukturelle Probleme bei den Grünen. Das lässt sich nicht allein mit der Ampeldiskussion rechtfertigen und erklären und deswegen machen wir diesen Schlag. Ich denke, dass zum jetzigen Zeitpunkt, vor allem weil ja nun auch nicht allzu lange Zukunft der Bundestagswahlen anstehen, das Auswechseln der Ministerposten der taktisch kluge Weg gewesen wäre.
Sie sagen einerseits einen Befreiungsschlag für die Grünen und dass die Bundestagswahlen in nicht allzu ferner Zukunft stattfinden. Wann finden sie denn statt? Und hat denn die Ampel bis dahin noch Überlebenschancen jetzt durch den Schritt?
Ich finde es immer sehr spannend, dass nach solchen Sachen sowohl von der Opposition wie auch von der FDP, die sich ja auch ein bisschen wie die Opposition in der eigenen Koalition benimmt, dann gleich immer das Wort der Neuwahlen in den Mund genommen wird. Und wenn wir uns jetzt geschichtlich ein bisschen auseinandersetzen mit der Entwicklung unserer parlamentarischen Demokratie, das hat doch sehr selten stattgefunden. Das liegt daran, dass es nicht so einfach ist, einfach so mal eben Neuwahlen stattfinden zu lassen. Ich glaube, das Maximale, was passieren könnte, wäre eher, dass die Koalition noch vielleicht als Minderheitsregierung weitermacht und sich wechselnde Mehrheiten sucht. Ich glaube, an Neuwahlen hat zum jetzigen Zeitpunkt selbst die FDP kein Interesse, denn die hat ja noch viel mehr Federn gelassen bei den letzten Landtagswahlen und müsste ja zurzeit ernsthaft befürchten, auch aus dem Bundestag rausgeworfen zu werden. Ich glaube nicht, dass wir so bald mit Neuwahlen rechnen. Ich gehe zurzeit davon aus, dass die Legislaturperiode vielleicht mit Ach und Krach und Schmerzen, aber doch regulär zu Ende geführt wird.
Lassen Sie uns noch einmal auf die jetzt zurückgetretene Grünen-Co-Vorsitzende Ricarda Lang schauen. Die war ja für viele auch ein absolutes Feindbild. Kann dieser Wechsel hier den Grünen jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Rückenwind verschaffen?
Die Tatsache, dass Frau Lang ein Feindbild gewesen ist, hat ja sehr viel mit Frauenfeindlichkeit zu tun, zusammen, hängt sehr viel auch, das sind ja ganz widerwärtige Dinge, bis hin zum Bodyshaming geschehen. Ja? Gerade von rechter Seite aus, gerade von Männern aus, die an einer sachlichen Auseinandersetzung mit Positionen der Grünen überhaupt kein Interesse hatten, sondern versucht haben, sie als Symbolfigur, als Person fertig zu machen. So gesehen ist das vielleicht für sie auch eine Befreiung, dass sie diesem entsetzlichen Stress und Druck nicht mehr ausgesetzt ist. Ich glaube, es wäre falsch, also das wäre die falsche Motivation zu sagen, oh, die von ganz rechts wird dieser Person großer Hass entgegengebracht, deswegen ziehen wir sie aus der Schusslinie und versuchen damit irgendwas zu beruhigen. Ich glaube auch nicht, dass das der Gedanke bei den Grünen gewesen ist. Das wäre in der Tat die falsche Taktik gewesen.
Der Rücktritt der Grünen-Spitze, eine strategisch kluge Entscheidung der Partei, das ist die Analyse von Politikwissenschaftler Dirk Vandenboom. Und das Interview haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Es ist erst ein paar Tage her, da wurde in Brandenburg gewählt. Am Sonntag war das. Und über eine Sache wird seitdem auch wieder viel diskutiert, über die jungen Wählerinnen und Wähler. Die haben nämlich oft ihre Stimme an die AfD gegeben, sehr oft. Der Landesverband dort ist ein rechtsextremer Verdachtsfall. Der Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt ist laut Verfassungsschutz erwiesen rechtsextrem. Wie viele junge Menschen überzeugt die AfD und wie sieht das hier bei uns im Saarland aus? Damit hat sich mein Kollege Daniel Schlemper beschäftigt. Daniel, lass uns doch erst noch mal schauen, wie die Parteien bei der Wahl in Brandenburg bei den Jungwählern abgeschnitten haben.
Ja, auf Platz 3 ist das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die haben 13% der 16- bis 24-Jährigen für sich gewinnen können. Danach kommt die SPD mit 19% und mit großem Abstand auf Platz 1 ist die AfD mit 31%. Also anteilig sogar 2 Prozentpunkte mehr, als sie in ganz Brandenburg geholt hat. Der rechtsextreme AfD-Spitzenkandidat Berndt hat deshalb bei Phoenix das hier gesagt.
Die Jugend ist scharenweise zu uns gekommen. Wir sind die Partei der Jugend. Das macht mich stolz, das macht mich glücklich und optimistisch für die Zukunft.
Ja, und wie sieht's im Saarland aus?
Da war sie ziemlich abgeschlagen auf Platz 5 mit 6% der JungwählerInnen. Jetzt mal zum Vergleich, die SPD hatte da 32%. Aber die Saarlandwahl ist jetzt ja auch schon 2,5 Jahre her. Wir haben ja jetzt gerade Halbzeit. Damals war der Ukraine-Krieg noch nicht lange präsent. Die Bundesregierung war nicht so unbeliebt wie jetzt gerade. Und die Anschläge in Mannheim und Solingen waren noch nicht passiert. Und das hatte ja vermutlich eine große Auswirkung auf die Beliebtheit der AfD.
Ja, also Stichwort Migrationsdebatte. Aber was sind denn die Gründe dafür, dass so viele junge Menschen AfD wählen?
Es kann dafür natürlich viele verschiedene Gründe geben. Aber in einem Bericht von der Bundesregierung wird zum Beispiel resümiert, dass die AfD bei jungen Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, die wenig Einkommen und einen niedrigen Bildungsstand haben, besonders erfolgreich ist. Gut, beim Bildungsmonitor ist jetzt Sachsen und Thüringen eigentlich sehr weit oben. Und ländlich ist es bei uns im Saarland ja eigentlich auch. Aber es geht ja auch oft um mangelnde soziale Angebote und eine fehlende Verankerung zu den etablierten Parteien wie die SPD und der CDU. Und das sind ja gerade im Osten Deutschlands sehr bekannte Phänomene.
Aber wenn wir mal auf diese Verankerung schauen, ohne diese, dann müssen sich die Parteien ja andere Wege suchen, um die jungen Menschen zu erreichen.
Ganz genau. Und das hat die AfD besonders gut drauf, nämlich über Social Media, sprich TikTok zum Beispiel. Die AfD hat auf der Videoplattform, die gerade bei jungen Menschen unter 18 sehr, sehr beliebt ist, eine extreme Reichweite. Da kommt keine andere Partei aktuell ran. Und damit kann die AfD potenziell natürlich auch außerhalb von Brandenburg, Sachsen und Co. punkten.
Ja, eben. Social Media macht ja an Landesgrenzen nicht unbedingt Halt. Der Einfluss auf junge Saarländerinnen und Saarländer könnte dann natürlich auch größer werden.
Ja, aber wie erfolgreich sie dabei sein wird, dafür müssen wir die nächsten Landtagswahlen und auch die Bundestagswahl 2025 noch abwarten.
Klar. Vielen Dank für die Einordnung, Daniel.
Gerne.
Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen über das Wahlverhalten von jungen Menschen, dann gucken Sie gerne mal auf Instagram oder Facebook bei SR Info vorbei. Und wir sprechen jetzt über Reservisten. Das sind eigentlich alle Menschen, die als Zeitsoldaten oder Wehrpflichtige bei der Bundeswehr gewesen sind. Viele von denen haben danach gar keinen Kontakt mehr zur Armee. Einige aber, die nehmen regelmäßig an Aus- und Weiterbildungen teil. Vielleicht nicht ganz überraschend, seit dem Krieg in der Ukraine ist das Interesse daran wieder gestiegen. Und sogar auch bei Menschen, die vorher überhaupt nichts mit der Bundeswehr zu tun hatten. Das nennt sich dann die Ausbildung Ungedienter. Im Saarland gibt es die seit 2019. Und wie das Ganze genau abläuft, das hat sich SR3-Reporter Christoph Borgans mal angeschaut.
Im Volksmund wird unser Zelt auch gern Dackelgarage genannt. Genau.
Und weil so eine Dackelgarage keinen Boden hat, müssen zuerst Äste, Steine und Wurzeln entfernt werden. Einer der Rekruten, der mit Tarnschminke im Gesicht den Waldboden bearbeitet, ist Jens Krück. Im zivilen Leben ist er Geschäftsführer von Triathlon, dem Zentrum für Unternehmensgründung der Saarland-Uni.
Wir durften die letzten Nächte auch schon draußen nächtigen. Wir waren noch komfortabel ausgestattet mit Feldbetten. Heute machen wir die Erfahrung, wie es ist, auf dem Waldboden zu schlafen.
Für Stabsgefreite Brigitte ist das schon Routine. Im zivilen Beruf ist sie Rechtsanwältin. 2019 hat sie sich entschlossen, sich in ihrer Freizeit als Soldatin ausbilden zu lassen.
Die Ausbildung für Ungediente, das war quasi für mich persönlich ein besonderer Glücksgriff, weil ich mir das neben dem Beruf nicht hätte erlauben können, 3 Monate einfach mal weg zu sein. Und als das dann publik wurde, dass es diese Möglichkeit gibt, ich sagte, wunderbar, das hat die Bundeswehr für mich erfunden.
Einfach aber war das nicht.
Also ich halte das für einen sehr, sehr wichtigen Auftrag. Ich möchte es gerne machen. Das macht mir auch Spaß. Aber es macht mehr Spaß, wenn man mitkommt. Und es gibt ehrlich gesagt nichts Deprimierenderes, als wenn die Gruppe unterwegs ist und die ganze Gruppe wird verlangsamt, weil man selbst irgendwie hinten anhängt und nicht mal mehr den Berg hochkommt. Vor dem ersten Modul habe ich gedacht, das ist alles kein Problem, das schaffe ich. In dem ersten Modul habe ich dann gemerkt, nee, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich glaube, ich bin nach Hause gekommen, habe dann erstmal die Tränchen getrocknet, mich geschüttelt und habe von da an regelmäßig was gemacht.
Und auch abgesehen vom Sport wird den neuen Soldaten einiges abverlangt.
Die militärische Fachsprache, bestimmte Begriffe, bestimmte Abläufe, das funktioniert nicht, wenn man das nur in den Modulen versucht abzurufen und hat sich zu Hause nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe schulpflichtige Kinder, also mit sich zu Hause hinsetzen, noch Hausaufgaben machen, kenne ich mich aus.
In 5 Modulen von durchschnittlich 4 Tagen lernen die angehenden Soldaten alles, was früher in 3 Monaten Grundausbildung vermittelt wurde. Vom Zeltaufbau bis zum Feuerkampf im Wald. Während Rechtsanwältin Brigitte als Hilfsausbilderin die Stellung von Triathlon-Geschäftsführer Jens Krück angreift, müssen ihre Mandanten sich gedulden.
Ja, tatsächlich habe ich Mandantschaft, die Verständnis hat. Und ich habe Mandantschaft, die am liebsten eine 24-7-Anwältin hätten. Aber so wie andere Anwälte auch, bin ich zum Beispiel samstags und sonntags nicht für jeden erreichbar. Und ob ich dann jetzt meine Freizeit hier verbringe oder, keine Ahnung, mit den Kindern campen gehe, das dürfen sie meiner Meinung nach nicht unterscheiden.
Aber man zieht es halt nicht nur vom Beruf ab, sondern auch von der Familie. Die Kinder müssen jetzt alleine campen gehen, sie gehen hier campen?
Ja, die Kinder gehen nicht ohne mich campen, wir müssen es dann immer nachholen. Aber das ist schon richtig, also die Zeit, die ich hier verbringe, verbringe ich nicht mit meiner Familie. Und die geben mir da auch großzügigerweise diese Freiheiten und fordern sich es auch ein, wenn ich es übertrieben habe. Also wenn ich einen bundeswehrstarken Monat habe, dann kommt so ab Woche 3 kommt schon die Frage, ob ich denn auch noch mal irgendwann was mit der Familie machen möchte. Dann weiß ich, war ein bisschen viel, aber nächsten Monat ein bisschen weniger.
Das sagt Brigitte, die eigentlich Rechtsanwältin ist, sich aber in ihrer Freizeit zu einer Soldatin hat ausbilden lassen und nun zu den Reservisten hier im Saarland gehört. SR3-Reporter Christoph Borgans hat sie getroffen.